Ich schließe ja eine Finanzierung nicht nur für ein halbes Jahr ab, wo ich noch sagen kann, ja, Augen zu und durch. Wichtig ist, nicht auf den Trend aufzuspringen, sondern auf sich zu hören. Und dass ich damit ruhig schlafen kann und nicht nur das mache, weil mein Nachbar oder mein Freund oder meine Freundin das tut. Wenn ich einen hohen Ratenkredit habe, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das als Rendite auf dem Kapitalmarkt bekomme, relativ gering.
Vor kurzem habe ich mit Gerd Kommer darüber gesprochen, was sich eher lohnt, eine Immobilie kaufen oder zur Miete wohnen und das Geld, was man sonst ins Eigenheim stecken würde, einfach nutzen, um es zu investieren. Und unter dem Video gab es wirklich sehr viele Diskussionen, unter anderem darüber, dass man ja auch einfach beides machen kann. Also sowohl finanzieren als auch investieren. Darüber, ob das sinnvoll ist, spreche ich heute mit Svetlana Ewald, Leiterin der Initiative Finanzheldinnen von der Commerzbank. Sie hat jahrelange Erfahrung damit, Menschen bei der Geldanlage zu unterstützen. Und kleiner Funfact, sie ist nebenbei auch noch Chefin beim Amtsgericht. Schön, dass du da bist, Svetlana.
Ja, hallo Susanne. Ich freue mich auch sehr.
Ich weiß nicht, ob du es uns verraten möchtest, wie du selber mit dem Thema umgehst. Also ob du jetzt eher sagen würdest, wenn ich eine Finanzierung habe, dann investiere ich parallel, oder ob du eher dazu neigst zu sagen, möglichst erst abbezahlen.
Ja, das kann ich gerne teilen. Bei mir war es genau die Sache, dass ich beides gemacht habe. Ich habe sondergetilgt wie parallel finanziert, wie parallel investiert, so. Hatte einfach den Aspekt auch. Also zum einen wollte ich wirklich sehr schnell schuldenfrei sein. Das war auch so ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig war. Auf der anderen Seite wusste ich jetzt aber auch, ich glaube, das liegt einfach an dem Bereich, wo ich gearbeitet habe in der Branche, dass das Thema Börse schon immer für mich dazu gehörte. So. Und das war aber auch in den Raten mit einkalkuliert. Das muss ich dazu sagen. Es war in dem Moment bei der Finanzierung mit einkalkuliert, dass auch dass genügend Geld da ist, um parallel auch noch einen anderen Vermögensaufbau zu betreiben. So. Und das hat sich für mich immer gut angefühlt, zu sagen, die Immobilie ist ja, wie gesagt, auch ein Teil unserer Altersvorsorge. Das darf man ja dann auch nicht vergessen, ne? So. Das war für mich schon immer ganz wichtig, dass ich dort wirklich mehrere Klassen bedienen konnte. Und das war von Anfang an mit eingerechnet.
Sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte erst den Kredit tilgen und dann anfangen zu investieren. Welche Vorteile bietet mir das?
Gerade bei der eigenen Immobilie würde ich zwei Sachen betrachten. Es gibt einmal die vielleicht gerade ökonomischen, sachlichen Vorteile. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Aspekte der persönlichen, psychologischen Vorteile. Weil es gibt viele Personen, gerade hier in Deutschland, die fühlen sich einfach wohl, wenn der dann endlich abgezahlt ist. Die mögen das nicht so gerne, so eine große Kreditsumme hinten für sich im Rücken zu haben und die dann abbezahlen zu müssen. Weil, das darf man ja auch nicht vergessen, für die meisten Personen ist das das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass sie so einen hohen Betrag finanzieren. Und damit fühlt sich nicht jede Person wohl. Das ist erstmal die psychologische Ebene. Deswegen darf die nicht vernachlässigt werden, weil wenn das mein primäres Ziel ist, dann ist, glaube ich, immer eher das Thema erst tilgen, so, und dann investieren.
Wenn ich da kurz einmal einhaken darf.
Ja, gerne.
Würdest du sagen, wir Deutschen sind zu vorsichtig, was das Thema Kredite angeht?
Also es gibt viele Länder, wo es einen anderen Verschuldungsgrad gibt. Das muss man schon sehen. Und da ist Deutschland schon eher konservativer belegt. Das stimmt. Hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ich glaube, vieles sind auch Prägungen einfach, die im Laufe der Zeit bei uns so irgendwie existierten. Und wir sind da ein bisschen defensiver als andere Länder. Ich würde das nicht zwingend verteufeln. Dadurch ist ja natürlich auch unsere Verschuldungsrate geringer als bei anderen. Und im Zweifel hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität für andere Ausgaben. Alle die nicht in so einer hohen Kreditfinanzierung liegen, die haben ja vielleicht mehr Geld zur Verfügung für andere Themen. So. Aber wir sind schon etwas defensiver als andere Länder, ja.
Zurück zu den Vorteilen, die es mir bringt, wenn ich erst den Kredit tilge und dann investiere.
Ja, also wir haben ja einmal gerade so ein bisschen den psychologischen Bereich schon mal beleuchtet. Das ist, glaube ich, immer eine sehr persönliche Entscheidung. Und dann finde ich aber ein großer Vorteil ist, und das finde ich ist mit die Stärke, ist halt, wenn ich in die Sondertilgung gehe, bin ich ja wesentlich schneller durch mit meinem Kredit. Das heißt, ich reduziere relativ schnell am schnellsten meine Fixkosten und schaffe mir natürlich nach Abbezahlung des Kredites eine höhere finanzielle Flexibilität. Kommt immer ganz drauf an, wie die Laufzeiten sind. So, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und du hast auch eine ganz gute Risikominimierung, wenn du eben eher tilgst, als dass du investierst, weil du baust deinen Schuldenbetrag ab. Und du minimierst dadurch natürlich auch deinen Folgezins. Was meine ich damit? Wenn du eine Immobilienfinanzierung von 15 Jahren hast und die meisten sind nach 15 Jahren damit nicht durch, dann müssen sie den Restbetrag ja neu finanzieren. Und je weniger ich finanzieren muss, umso günstiger wird im Zweifel der Zins.
Okay, und wie sieht's bei den Nachteilen aus?
Die Nachteile sind eben genau das ganze Thema Kapitalmarkt, ne? Also du nimmst dir natürlich die Chance, sozusagen die Rendite vom Kapitalmarkt mitzunehmen. Und hier ist es auch entscheidend, wie die einzelnen Zinskonditionen sind. Ich glaube, das muss man auch immer berücksichtigen. Es gibt von meiner Ansicht her nicht den einen richtigen Weg, ja. So, das ist immer sehr individuell. Aber dass wir hier sagen, die Nachteile sind vor allem, dass du die Rendite am Kapitalmarkt verpasst. Und ein Nachteil ist auch, dass du nicht so doll diversifizierst, ja. Also wenn ich noch nebenbei investiere, dann verteile ich mein Geld ja auf unterschiedliche Assetklassen und vermeide so ein großes Klumpenrisiko, was sonst viele haben. Die sagen, alles klar, meine Altersvorsorge ist meine Immobilie zum Beispiel. So. Und wenn wir aber investieren nebenbei noch, dann hast du verschiedene Assetklassen, wo du eben die einzelnen Stärken und auch die einzelnen Renditen mit rausziehen kannst. Ein Nachteil, wenn du nicht investierst, ist auch, dass du nie lernst, mit dieser Assetklasse Wertpapiere mal anzufangen, weil du befüllst dein persönliches Erfahrungskonto nicht. Es müssen ja nicht immer die hohen Beträge sein, ja, aber wenn schon während der Finanzierungslaufzeit mit kleinen Beträgen begonnen wird, steigert man ja dort sein Wissen, seinen Kenntnisstand im Laufe der gesamten Jahre. Und so kann man sich mit mehreren Assetklassen parallel entwickeln, weil auch die Immobilienfinanzierung braucht bei vielen Personen erst einmal ein dran gewöhnen. Also die erste Zeit ist sehr aufregend, die ersten Raten sind sehr aufregend, habe ich das richtig berechnet? Und in den nächsten Jahren, in späteren Jahren, gestellt sich da ein Gewöhnungseffekt ein und auch ein Erfahrungseffekt. Und der ist genauso wichtig, finde ich, beim Thema Investieren. Also den nehme ich mir, wenn ich nur Sondertilge und gar nicht ins Investieren gehe.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da würde ich dir zustimmen, dass es gut ist, wenn man schon früh anfängt mit dem Investieren, auch mit kleinen Beträgen, das erstmal ein bisschen ausprobieren kann und so eine Krise, sage ich jetzt mal mitmachen kann. Also wenn ich zum Beispiel zurückdenke, gerade Anfang August hatten wir ja diesen kurzen Absturz, der sich letzten Endes als eine heftigere Kurskorrektur, sage ich jetzt mal, herausgestellt hat und ziemlich schnell haben sich die Kurse wieder erholt. Aber wenn man das vielleicht so das erste Mal mitmacht und dann auch die Headlines dazu liest, dann ist das vielleicht erstmal einschüchternd und ja, je später man anfängt, umso weniger Zeit hat man einfach, sich an sowas zu gewöhnen. Von daher, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt, hatte ich vorher gar nicht so bedacht. Wenn ich jetzt quasi die Kehrseite sehe und sage, okay, ich will parallel investieren und den Kredit tilgen, dann wäre das ja eben quasi ein Vorteil sozusagen. Welche Vorteile siehst du von dieser Strategie noch?
Also ich glaube, dass man sich einfach ein bisschen breiter aufstellt, ja, so. Und ich denke auch, dass es für viele möglich ist, in beide Assetklassen zu investieren. Das eine schließt eben das andere nicht aus. Das ist eher die Frage der persönlichen Beträge. Wie viel kann ich dort reingeben? So. Und dafür brauche ich eben eine gut gerechnete Finanzierungsrate. Unsere Vorteile, die hatte ich in dem Fall einfach genannt. Das sind irgendwie Chancen am Kapitalmarkt. Du bist gut breit gestreut, unterschiedliche Assetklassen. Kannst den Zinseszinseffekt wirklich länger nutzen. Das ist halt, finde ich, mit der größte Pluspunkt fürs Investieren. Und du machst eben die Erfahrung auf deinem eigenen Erfahrungskonto.
Du hattest eben erwähnt, dass es halt wichtig ist, dass man das gut durchrechnet, sowohl Sparrate als auch Kreditrate. Könntest du dazu vielleicht ein bisschen mehr erklären, was das heißt so für mich?
Ja, sehr gerne. Dieses Gedankenspiel, was wir jetzt beide machen, parallel investieren und sozusagen tilgen seines Kredites, kommt manchmal an folgende Herausforderungen. Und zwar sind viele Finanzierungsraten leider viel zu hoch gesetzt, so dass eben der persönliche finanzielle Spielraum nicht mehr so gut gegeben ist in einer Familie oder auch als Einzelperson. Und dadurch haben viele das Problem, dass sie sagen, ich habe gar keine Möglichkeit mehr zu finanzieren. Und hier heißt es wirklich im Zweifel, sich das ganz realistisch anzugucken, weil ich schließe ja eine Finanzierung nicht nur für ein halbes Jahr ab, wo ich noch sagen kann, ja, Augen zu und durch, das schaffen wir schon, da geben wir halt nicht so viel aus, sondern eine Finanzierung ist ja wirklich eine langfristige Sache. Und wenn ich langfristig dieses Thema habe, dass ich eine zu hohe Finanzierungsrate habe, macht mich das extrem unglücklich. Zum einen, weil es stresst mich ja total, weil ich muss ja immer auch dieses Einkommen mitbringen, damit ich es bezahlen kann. Und zum zweiten schneidet es mir einfach Möglichkeiten ab, die ich ansonsten auch noch hätte. Und hier lohnt es sich oft zu sagen, ich gehe doch vielleicht mit ein bisschen weniger rein und finanziere dafür vielleicht 5 Jahre länger. Weil genau die 100 oder 200 Euro, die ich ja bei der Finanzierungsrate spare, dafür vielleicht aber einen längeren Zeitraum wähle, schaffen mir einen bestimmten Puffer, mich auch noch bei was anderem auszuprobieren oder wie gesagt, auch noch eine andere Assetklasse für mich, ne, in mein Gesamtportfolio mitzunehmen.
Bei der Strategie parallel investieren und Kredit tilgen, was sind da für Nachteile oder Risiken?
Also das Hauptrisiko ist ja wirklich die, wie man so schön sagt, die Vola am Kapitalmarkt, also die Volatilität. Nehmen wir jetzt mal an, du bekommst jedes Jahr einen Bonus in Summe von 5.000 Euro und würdest es sondertilgen und sagst, das machst du jetzt aber nicht, sondern die nächsten 10 Jahre, wo dein Kredit noch läuft, investierst du das in den Kapitalmarkt. So, dann hast du dort 50.000 Euro investiert. So, wenn alles gut läuft und du die auch zu einer guten Rendite investiert hast, sagen wir mal 6%, bekommst du wahrscheinlich irgendwie, kannst du nach 10 Jahren verkaufen und hast knapp 60.000 Euro, ja, zusammen. Und hast eben fast 10.000 Euro mehr für eine Folgefinanzierung, um dort einzuliefern. Das ist ja unser Idealfall. Aber der Kapitalmarkt sieht ja auch manchmal anders aus. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir hatten jetzt Anfang August den kurzen Kursausreißer. Das kann ja aber auch länger dauern. So. Und das bedeutet, dass du relativ viel den Kapitalmarkt mit beobachten musst und zu schauen, in welcher Phase bewegen wir uns denn gerade, damit du nicht mit Verlusten verkaufst. Und das ist ein Punkt, wo viele sagen, boah, das stresst mich jetzt, da muss ein bisschen mehr investiert, also mehr Zeit investieren, da brauche ich noch mehr Wissen, ja. Und die Glaskugel haben wir ja alle nicht, weil die einzelnen Kriterien, die für die bestimmte Vola ausschlaggebend sind, sind nicht zwingend alle vorhersehbar. Das ist halt ein hoher Nachteil, dass du im Zweifel, du brauchst nach 10 Jahren das Geld, dann steht der Markt nicht so gut und du verkaufst mit Verlust oder du gehst vielleicht ein Jahr vorher schon raus, dafür musst du aber gut den Markt, ja, im Blick behalten. Das ist vielleicht doch eher etwas schon für Personen, die schon ein gutes Gefühl am Kapitalmarkt haben. Vielleicht nicht gerade so doll für Einsteigerpersonen. Das würde ich in dem Fall einfach sagen. Und das ist auch das größte Risiko, weil du hast dadurch auch doch noch ein bisschen mehr Rechercheaufwand. Du musst den Markt beobachten. Du musst die Überlegung machen. Du musst das für dich bewerten. Ja. Und das erzeugt bei vielen Stress. Also die Vola am Kapitalmarkt ist, glaube ich, das größte Risiko für das parallele Investieren.
Ja, speziell, weil man eben so diesen ganz bestimmten Zeitpunkt hat, zu dem man das Geld braucht. Das ist ja immer einfach so ein Stückchen, lässt sich nicht vorhersagen, wie du schon gesagt hast. Also im Prinzip wäre es am besten, wenn man das eigentlich wirklich komplett getrennt behandeln kann. Und man kann eben wirklich sagen, okay, das, was jetzt am Kapitalmarkt liegt, was ich investiere, das brauche ich nicht zwingend, um den Kredit dann weiter zu finanzieren. Ist schön, wenn es da ist, aber ich brauche es nicht. Ich rechne nicht damit. Könnte man das so sagen?
Das kannst du schon so sagen. Damit können bestimmt viele besser schlafen, kann ich mir gut vorstellen, weil sie keine Abhängigkeit von dem einen Geld an ihre Finanzierung binden, ne? Ich glaube, auch noch einfacher ist es, wenn man für sich sowieso einen ganz guten Kapitalstock hat, dass man dort ein bisschen flexibler bei seinen einzelnen Beträgen ist. Aber wenn das vielleicht das Einzige sein sollte oder vor allem noch auf gar keinen Fall, dass das der Notgroschen wäre zum Beispiel oder so, dann kann man für sich eher so sagen, ich würde es auch schaffen ohne das Geld. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit ich das aushalten kann und auch wirklich den langen Investitionszeitraum für mich nutzen kann.
Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, welche Strategie ich verfolgen möchte, welche Aspekte spielen da eine Rolle? Wie kann ich diese Entscheidung für mich treffen? Also gibt es da bestimmte Sachen, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel das Alter oder Lebenssituation?
Die sind bei jeder Finanzierung wirklich wichtig. Und fangen wir mal mit dem Alter an, ganz schön. Je jünger ich bin, umso länger kann ich natürlich finanzieren, weil ich habe ja einfach auch noch, mein Erwerbsleben ist noch relativ lang. Und auch, somit kann ich wirklich sehr lange Kreditlaufzeiten eingehen. Und ich habe auch eher noch die höhere Wahrscheinlichkeit einer Gehaltserhöhung. Das darf ich ja auch nicht vergessen. Wenn ich vielleicht 30 bin, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich in den nächsten 10, 15 Jahren auch ein paar Gehaltssprünge mache und dadurch natürlich eine höhere finanzielle Verfügbarkeit für mich habe. Das ist, wenn ich mit 45 oder 50 eine Finanzierung eingehe. Natürlich noch ein anderer Aspekt. Auch da kann es Gehaltssteigerungen geben, aber die sind im Zweifel vielleicht nicht mehr so groß, weil es ist ja eher bewiesen, dass im Alter zwischen 30 und Anfang 40 so die größten Gehaltssprünge gemacht werden. dagegen habe ich, und das finde ich ist wiederum, wenn ich älter finanziere, ein Pluspunkt, ich habe vielleicht schon ein ganz gutes Gehalt, ja, und kann dadurch vielleicht auch eine höhere Finanzierungsrate machen, als ich vielleicht mit 30 machen konnte. Und weil du eben auch nach dem Aspekt der Lebenssituation gefragt hast, ich finde, der ist sehr, 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 sehr wichtig, weil ist ja die Frage, wenn ich in die Finanzierung gehe, ist meine aktuelle Lebenssituation so, dass sie auch die nächsten 15 Jahre so bleibt oder verändert sie sich? Weil viele gehen vielleicht in eine Finanzierung und haben erst ein Kind und bekommen zum Beispiel noch ein zweites. Die Familie verändert sich. Das hat oft ja auch finanzielle Einschnitte, weil eine Partei eben nur auf Teilzeit arbeitet und die meisten nicht in Summe Vollzeit arbeiten. Von da hat die gesamte Lebenssituation schon einen großen Einfluss, wie kalkulierbar meine Beträge sind, um zu finanzieren. Das kann im höheren Alter eher anders sein, dann ist vielleicht die Familienplanung abgeschlossen, dann sind diese Beträge viel besser kalkulierbar und ich habe vielleicht eine bessere Zuverlässigkeit und sogar auch eine schnellere Abbezahlung. Von da finde ich, gibt's für beide Seiten so für und wider. Es kann aber auch bei beiden irgendwie was eintreten wie Krankheit oder Pflegeauszeiten und ich finde, die passieren in beiden Altern, ne? Das kann irgendwie bei Jüngeren passieren wie auch bei Älteren.
Was mir noch einfällt, hinsichtlich im fortgeschrittenen Alter vielleicht, das damit anzufangen oder wenn man vor der Entscheidung in der Situation steht, ist, weil du ja vorhin gesagt hast, ist es schon hilfreich, wenn man jetzt sich für die Option entscheidet, investieren und gleichzeitig den Kredit tilgen und das nicht hintereinander wegzumachen, dass man eben schon die Erfahrung am Kapitalmarkt gesammelt hat und dass es eben tatsächlich schon nicht so ist, dass einen die erste Krise oder der erste Kurssturz direkt aus der Fassung bringt. Also das wäre vielleicht auch so ein Punkt, wenn man eben schon mehr Erfahrung gesammelt hat. Gut, unter Umständen kann man mit 30 auch schon ein bisschen Erfahrung am Kapitalmarkt gesammelt haben.
Ja, natürlich, kommt immer darauf an, wann man eingestiegen ist, ne? Genau, also wann steigt eine Person wirklich ein? Wir haben ja bisher in Deutschland nicht die Mentalität, dass wir auch alle gleich mit 20, also alle 20-Jährige sind auch Investoren oder Investoren so. Bei vielen passiert das ja oft erst später, aber absolut, unser Erfahrungskonto spielt für viele von diesen Sachen eine große Rolle. Im Finanzierungsbereich wie auch im Investitionsbereich.
Anfangs hast du ja auch gesagt, als es darum ging, eben wirklich erst den Kredit zu tilgen und dann anzufangen zu investieren, dass das psychologisch für viele eben auch ein wichtiger Aspekt ist, schuldenfrei zu sein. Dass sich das einfach besser anfühlt und man sich da, ja, man dann einfach entspannter ist und dass das natürlich ja auch wichtig ist. Gibt es noch andere psychologische Faktoren, die eine Rolle spielen?
Oft sind es ja manchmal so ein paar Prägungen von zu Hause, ja, und auch wie sieht dein Umfeld das? Also die einen sagen, und das ist, glaube ich, oft nicht zu vernachlässigen, dass wenn du dann dich unterhältst im Freundeskreis oder im Familienkreis und sagst, nee, Sondertilgung machen wir nicht, aber wir haben ein bisschen Geld und das investieren wir, das wird ja nicht von allen positiv belegt, weil das nicht Normalität ist. Und auch, ich weiß nicht, es ist ein Teil psychologisch, aber vielleicht auch ein Teil eher so eine Herausforderung, wie kriege ich das gut für mich umgesetzt? Wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe, wird dir das ja in der Regel auch nicht angeboten. Also wenn du dir eine Finanzierung für eine Immobilie holst, wird dir im Zweifel ja nicht angeboten, dass jemand sagt, ja, liebe Susanne, wir investieren aber auch gleich nochmal 200 Euro parallel in bestimmte ETFs. Zum Beispiel, weil das ja oft von Banken getrennt wird. Es gibt ja mal einmal den Kreditberater, der macht alles um das Thema Kredit, ist auch total fit. Und dann gibt es vielleicht den Wertpapierberater, aber die arbeiten ja meistens nicht direkt zusammen bei der Finanzierung. Und von da braucht man, glaube ich, gute Personen, gute Berater, Beraterinnen, die mit einem solche Szenarien mal durchspielen, damit man das gut versteht und das für sich auch mal ganz gut simulieren kann. Weil im Zweifel hilft mir ja mein anfängliches Wertpapierdepot. Das baut sich ja erst mit der Zeit auf. Deswegen haben ja die ersten 5 Jahre sind ja manchmal so ein bisschen träge. Wenn wir da mit 100 Euro reingehen, wisst ihr, wir bestimmte Summe erwirtschaftet haben. Und deswegen fällt es für viele schwer, dass da wirklich mal große Beträge rauskommen können. Das ist ja so eine Vorstellungskraft, die nicht bei jedem gleich greift. Und ich finde, das wäre psychologisch noch eine schöne Unterstützung, wenn vielleicht auf beiden Ebenen gleichzeitig eine, ja, gute Ansprechpartner existieren, wo man das für sich mal durchspielen kann.
Wie sieht es denn jetzt mit dem Kredit und den Konditionen des Kredites aus? Welche Rolle spielen die? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal anfange, Grund des Kredits. Wir haben jetzt viel über Eigenheimfinanzierung gesprochen, eben weil das so die größte Investition im Leben ist. Aber es gibt ja auch viele andere Varianten, wann man vielleicht einen Kredit aufnimmt. Würdest du da einen Unterschied machen? Stichwort gute Schulden, schlechte Schulden. Was sind gute Schulden? Was sind schlechte Schulden?
Einmal die guten Schulden. Warum sagt man das so? Es gibt Gründe für einen Kredit, für eine Kreditaufnahme. Und die Gründe sollten schon so sein, dass das auch eine Investition in deine Zukunft ist. Dann sprechen wir mal ganz gern von guten Schulden, wie man so schön sagt. Und eine gute Immobilie kann natürlich ein Investment in deine Zukunft sein, weil sie hat einen Wert. Ja, du kaufst einen bestimmten Wert und im Zweifel hat sie auch eine Wertsteigerung. Und ähnlich sieht's auch mit Finanzierung aus für eine Weiterbildung, ja, oder auch für eine gute Ausbildung. Das sind Finanzierungen, wo wir sagen, die werden nachher gegenfinanziert durch vielleicht ein höheres Gehalt. So. Und schlechte Schulden dagegen sind alles die Schulden, die wir eher aufgrund erhöhter Konsumausgaben tätigen. Das für Sachen, das neueste Handy, wie auch immer, die Sanierung der Küche, obwohl ich sie mir im Zweifel nicht leisten kann. So, das ist der Punkt. Und dadurch in so einen Verschuldungsgrad rutsche. Und das kann man für sich immer ganz gut abwägen. Ein gutes Kriterium dafür ist natürlich auch bei all den Bereichen gute Schulden, also Qualifikation oder auch Immobilie, sind die Zinssätze viel niedriger, als wenn ich natürlich einen Konsumkredit aufnehme. Da zahle ich auch wesentlich höhere Zinsen. Auch daran kann man das für sich ganz gut messen. Und das sind Punkte, die, glaube ich, für eine Entscheidung beim Kredit schon wichtig sind, sich vorher mal zu stellen, warum nehme ich den auf? Was ist wirklich der Grund? Was ist der Zweck? Was erreiche ich damit? Bekomme ich da nachher irgendwann mal einen Return of Invest sozusagen? Ja, bekomme ich das wieder rein? Oder finanziere ich jetzt einfach nur ein bisschen Luxus? So. Und dann auch die Frage, finanziere ich einmalig Luxus oder regelmäßig Luxus? Auch dann ist ja oft eben der Punkt, habe ich es einmalig gemacht, ist manchmal der Schritt relativ schnell zu sagen, ach, dann mache ich es nochmal. Und dann kommt man natürlich in so einen Teufelskreis und in so eine Verschuldungsfalle, die gerade jüngere Leute so ein bisschen aktuell in Deutschland ja sehr stark betrifft. Gerade dieses Thema Buy Now, Pay Later ist schon wirklich manchmal ein bisschen risikobehaftet, gerade für Personen, die noch am Anfang ihrer Budgetierung sind.
Ist es sinnvoller, bei Konsumschulden die möglichst schnell abzubauen und dann eben erst zu investieren? Und beim, ja, den guten Schulden ist es okay, wenn man da sagt, okay, dann dauert die Finanzierung vielleicht ein bisschen länger und man investiert aber parallel schon. Könnte man das so unterscheiden oder würdest du sagen, es macht keinen Unterschied?
Ja, ich glaube, hier ist ja der Kreditzins einfach, glaube ich, ein ganz guter Indikator. Wenn ich einen hohen Ratenkredit habe, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das als Rendite auf dem Kapitalmarkt bekomme, relativ gering. Und von da, finde ich, gilt sowas immer, da parallel zu sagen, ich baue erstmal Notgroschen auf, damit ich dann nicht wieder was finanzieren muss, so, und tilge so schnell wie möglich diesen Kredit. So. Das kann natürlich bei BAföG irgendwie noch ganz anders aussehen. Da hast du ja einen geringeren Kreditzins und da kannst du für dich natürlich vielleicht hochrechnen, was bekomme ich gerade am Kapitalmarkt. Ja, da kann es eine andere Attraktivität geben. Per se würde ich halt immer sagen, so kürzere Kredite, also und deswegen ist eben die große Unterscheidung bei Immobilienkrediten, die laufen ja oft über Jahrzehnte oder auch über 2 Jahrzehnte locker. Andere Kredite lohnt sich immer, erstmal die zurückzuzahlen. Nehmen wir mal das Beispiel, du zahlst 500 Euro für einen Kredit und du investierst 500 Euro am Kapitalmarkt. So, das sind ja schon mal 1.000 Euro, die du erstmal überhaupt zur Verfügung haben musst, ja, als freiem Kapital, was nicht deine Fixkosten sind. So, und wenn du dann 5% zahlst für den Kredit an Zinsen und du machst in dem Jahr am Kapitalmarkt 5% oder 5,2%, ja, dann hast es zwar für dich ausgeglichen, aber da ist die Frage, lohnt sich Aufwand und Ertrag? Ja, da kann man sich vielleicht auch ein bisschen einfacher machen und dann sagen, ich starte mit den größeren Beträgen, ich gebe eher von diesen 500 Euro, wenn ich die habe, vielleicht doch 800 in meine Abbezahlung des Kredites und mit 200 gehe ich mal in den Kapitalmarkt.
Jetzt sind ja seit einigen Jahren die Zinsen wieder relativ hoch. Eine ganze Weile war das Zinsumfeld ja sehr niedrig, hat man ja sehr niedrig verzinste Kredite bekommen und konnte entsprechend am Kapitalmarkt da schon ganz gut was reinholen im Verhältnis. So diese Phase ist so ein bisschen vorbei, kann man das so sagen oder ist das unerheblich?
Nee, doch, sie verändert sich so ein bisschen. Also ich glaube, Personen, die zum Beispiel vor 10 Jahren oder noch vor ein paar Jahren eben eine Finanzierung aufgenommen haben, die haben ja wirklich günstig finanziert, manchmal teilweise unter 1%, ja, oder selbst zu 1%. Da lohnt sich das ja fast sogar, angenommen, du hast noch irgendwie 6 Jahre Restlaufzeit, zu sagen, ich tilge nicht, also mach keine Sondertilgung so und geh dabei auf 4% auf ein Tagesgeldkonto, wo du dann noch dieses Volatilitätsrisiko ausschaltest, was wir ja sonst immer am Markt haben, hast du immer noch eine höhere Rendite. Das kann man so sagen. Jetzt mittlerweile, wo die Kreditzinsen schon steigen und kommt immer drauf an, wir sind ja schon bei 3,5 um die 4% und manche sogar auch mehr. Ja, das musst du am Kapitalmarkt reinbekommen und du musst dich dafür wirklich sozusagen auskennen.
Hast du vielleicht ein paar Beispiele aus der Praxis für uns? Also zum Beispiel aus eurer Finanzheldinnen-Community oder von den Interviewpartnern, mit denen ihr gesprochen habt?
Das größere Thema ist immer eher, wie gehe ich mit unterschiedlichen Eigenkapitalquoten um? Oder wie gehe ich mit unterschiedlichen Gehältern um? So, weil in der Regel doch über 2 Personen finanziert wird und es dort halt zu unterschiedlichen Diskrepanzen kommt. Und das ist ein ganz großer Treiber, wo uns viele Fragen erreichen.
Das ist tatsächlich ja auch ein interessanter Aspekt, den haben wir ja vorhin nicht so genau besprochen hinsichtlich Lebenssituationen. Das klang jetzt so an, dass das einen Unterschied macht.
Wenn wir jetzt nehmen, man kauft eine Wohnung für 500.000 Euro und das macht natürlich einen großen Unterschied, finanziere ich den allein oder habe ich 2 Verdiener in einem Haushalt, die dort drin wohnen, ja. Und dann ist es eben aber auch der Punkt, was machen wir, wenn eben nicht beide die gleiche Einkommenshöhe haben und wie teilt man sowas auf, wie macht man das gerecht in einer Partnerschaft, weil das ist ja eben der große Punkt bei einer Immobilie, du schaffst ja einen Wert und den hast du ja danach auch und wenn wir eben drauf schauen, dass es eben doch sehr viele Partnerschaften gibt, die auseinandergehen, möchte man das für sich ja geregelt haben, wie dann dort mit dem Wert umgegangen wird, ohne dass es nachteilig ist.
Aber für die Frage der Entscheidung zur einen Strategie oder zur anderen Strategie ist es ja wahrscheinlich halt so, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, gemeinsam zu finanzieren und gemeinsam zu investieren, habe ich zumindest mehr Spielräume, einfach weil ich ja tendenziell wahrscheinlich mehr Kapital, Eigenkapital reingeben kann, beziehungsweise dann auch erwirtschaften kann.
Die Lebenssituation hängt viel am Verdienst. Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Hat man eine Partei dabei, die sehr viel verdient, ja, dann ist genau dieses Modell auch tragbar. Gibt es aber viele, und das ist ja auch ein Großteil der Person, ist ja der Fall, dass sie gerade so viel verdienen, dass sie eben nur ihre Immobilie finanzieren können und das schon ein Stressfaktor auch zu Hause ist. Es gibt permanent irgendwie Geldsorgen, ja, weil es nicht genügend Geld zur Verfügung steht. Und da, glaube ich, kommt es wirklich drauf an, wie die Einkommensverhältnisse sind, wo man lebt, ne, welche Preise dort irgendwie existieren und auch, was man sich als Familie oder gemeinsam leisten möchte. So, Einzelne sagen, ja, mir reicht es, alle 5 Jahre in Urlaub zu fahren. Andere Partnerschaften sagen, 2-mal mehr wäre schon schön. Und das hat ja natürlich ganz andere finanzielle Aspekte.
Du hast uns jetzt schon viele Tipps mit auf den Weg gegeben. Hast du vielleicht noch einen Rat für uns?
Ein ganz wichtiger Rat, den hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ist wirklich das Thema, auf die Raten zu schauen, auf die Finanzierungsrate, ob sie zu einem selbst oder auch in der Partnerschaft passt. Weil ansonsten ist fast der Streit um Finanzen vorprogrammiert. Ja, weil es wird immer einen Engpass geben. Und mit einem finanziellen Engpass leben fast alle nicht gut. Die wenigsten halten es gut aus, können damit gut schlafen. Das ist ein riesiger Stressfaktor. Also hier würde ich sagen, im Zweifel sehr realistisch sein. Wenn man mehr sparen kann, als vielleicht berechnet worden ist, ja, ist doch super. Dann kann man ja Sondertilgen oder was anderes damit machen. Aber lieber mehr Spielraum schaffen, als zu eng zu kalkulieren. So. Und was ich auch finde, ein Tipp wäre, dass es immer ein Notgroschen geben soll. Also auch daran darf nicht gespart werden, weil der schafft einem einfach finanzielle Flexibilität für einzelne Situationen und nicht nur einer Person alleine, sondern ich glaube, der gesamte Familie. Auch da geht es immer um viel Stressfreiheit. Und wenn ich für mich die Option wähle, dass ich auch parallel investieren möchte, dann finde ich, ist es ganz wichtig als Tipp, dass ich das für mich wirklich verstanden habe, dass ich das für mich sauber durchgerechnet habe, dass es auch wirklich sinnvoll ist, dass es mit den Finanzierungssätzen oder mit dem, was ich an Rendite erwarte, auch wirklich passt und dass ich damit ruhig schlafen kann und nicht nur das mache, weil mein Nachbar oder mein Freund oder meine Freundin das tut.
Sehr wichtiger Punkt, dass man das für sich selber ja auch am Ende macht. Gerade im Hinblick auf das Interview mit Gerd Kommerer zum Thema Kaufen oder Mieten kam das auch sehr viel raus in den Kommentaren, dass sehr viele einfach auch dazu geschrieben haben, so ja, aber ich bin einfach glücklich damit, ein eigenes Haus, eine eigene Immobilie zu haben und in meinen eigenen vier Wänden zu sein. Aber das ist ja, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte am Ende beim Thema Immobilienkauf, dass es halt eigentlich in sehr vielen Fällen eine persönliche Entscheidung ist als eine finanzielle Entscheidung.
Absolut. Und das ist es, glaube ich, auch, dass wir wollen uns das Leben ja auch nicht extrem kompliziert machen. Wenn wir investieren, wir müssen schon ein gutes Verständnis zwischen Zinssatz und Rendite haben. Wir müssen das gut bewerten können und auch vielleicht gut für die nächsten Jahre bewerten können. Ja. Und das Eigenheim ist, glaube ich, immer noch, ja, ist einer der größten Wünsche auf jeder Bucketlist von Deutschen, glaube ich, dass es so ist, wo sie sagen, ja, das ist meins, darauf habe ich hingearbeitet, das ist mein Ziel und ja, das soll sich aber auch weiterhin gut anfühlen.
Wir haben jetzt sehr viele Aspekte angesprochen. Gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben?
Wichtig ist, nicht auf den Trend aufzuspringen, sondern auf sich zu hören. Und wie du sagtest, den aktuellen Zinsmarkt irgendwie im Blick behalten. Und eine Finanzierung wird ja immer für einen längeren Zeitraum abgeschlossen. Und von da kann man das für sich ja ganz gut kalkulieren.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke für die Einladung, Susanne. Es hat mich gefreut.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App eurer Wahl. Vielen Dank an Kia für die Redaktion und Johannes für die Post. Ihr hört Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Euch viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.